vor uns. Im Sinn einer Einführung wollen wir beide Briefe in der Übersicht miteinander näher besehen. Warum nehme ich sie gleich zusammen? Weil ihre Thematik ganz eng zusammengehört. In beiden Briefen steht das Thema der Wiederkunft Christi ganz deutlich im Vordergrund. Zu Beginn möchte ich lesen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes, des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Zunächst mal bis hierher. Als kurze Zusammenfassung könnte man den 1. Thessalonicher Brief so umschreiben. Der 1. Thessalonicher Brief klärt eine junge, bereits durch manche Verfolgungen erprobte Gemeinde über verschiedene Missverständnisse auf, insbesondere in Verbindung mit der Wiederkunft Christi. Er verdeutlicht, dass der Herr Jesus Christus in der Zukunft alle Erlösten entrücken wird, um etwas später mit ihnen zusammen aus dem Himmel als Richter der Welt wiederzukommen. Dieser Brief ermutigt in den Nöten des Lebens, gestärkt durch die beständige Erwartung des Kommens des Herrn Jesus auszuharren. Der Brief wurde also geschrieben an die Gemeinde in Thessalonich. Die Entstehung dieser Gemeinde wird uns beschrieben in Apostelgeschichte 17. Da sind wir auf der zweiten Missionsreise des Paulus. Und ich möchte das gleich vorlesen. Apostelgeschichte 17. Kurz zuvor war Paulus zum ersten Mal auf seinen Missionsreisen nach Europa gekommen. Der erste Ort seines missionarischen Wirkens war Philippi, Apostelgeschichte 16. Dann ging Paulus weiter in Europa und das wird eben beschrieben in Kapitel 17. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass er Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und etliche von ihnen glaubten und gesellten sich zu Paulus und Silas und von den anbetenden Griechen eine große Menge. Und der vornehmsten Frauen nicht wenige. Juden aber wurden voll Neides und nahmen etliche böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, welche den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, welche Jason beherbergt hat. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, als sie dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, entließen sie dieselben. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa, welche, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden gingen. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. Nach diesem Aufenthalt dann in Beröa geht Paulus weiter. Ich lese Vers 14. Da sandten aber die Brüder alsbald den Paulus fort, um nach dem Meer hinzugehen. Aber sowohl Silas als Timotheus blieben dort. Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Also, Paulus kommt nach Thessalonich und geht sogleich in die Synagoge, die er als Brückenkopf in seiner Strategie benutzte. Wir sehen, die Missionsstrategie des Apostels Paulus war so: Er ging von Ballungszentrum zu Ballungszentrum. Er ging also nicht auf das Land hinaus, von Bauernhof zu Bauernhof, sondern er ging in die großen Städte, da wo es viele Menschen gab. Er suchte in den Städten, da im Mittelmeerraum, immer zunächst nach einer Synagoge. Denn dort waren Menschen, die kannten bereits das Alte Testament. Wenn die zum Glauben kommen, waren das gleich Jungbekehrte, die schon ganz gut biblisch ausgebildet waren. So konnte er sehr schnell weitergehen, um in einem anderen Ort wieder zu missionieren. Musste also nicht jahrelang am gleichen Ort bleiben, um hier die Gemeinde aufzubauen. Darum wird also immer zuerst die Synagoge in Philippi. Apostelgeschichte 16 gab es keine Synagoge. Da fand er aber einen jüdischen Gebetskreis von Frauen. Da ging er dorthin. Da kam übrigens unter anderem die Lydia zum Glauben. Nun, hier in Thessalonich gab es wieder eine Synagoge. Das war also der Brückenkopf. Und wir sehen aus der Beschreibung, es kamen gleich eine ganze Reihe von Leuten zum Glauben. Und die konnten sogleich die Gemeinde von Thessalonich bilden. Es gab dann eine schlimme Christenverfolgung und Paulus musste zwangsweise dann sehr schnell weggehen, um an einen anderen Ort wieder wirken zu können. Übrigens, in den Ballungszentren entstanden also die ersten christlichen Gemeinden auf diese Weise. Und diese Christen gingen dann in das Hinterland und begannen auf der Heide zu evangelisieren. Und von daher kommt übrigens der Ausdruck Heide. Die Heiden, die nichts von Gott wissen, das sind die im Hinterland der Ballungszentren. Kirchengeschichtlich kann man sagen, das Christentum hat sich ganz schnell im ganzen Mittelmeerraum in den Ballungszentren ausgebreitet, aber erst im 2. Jahrhundert breitete es sich so richtig aus, eben auf der Heide im Hinterland. Drum hat sich das Wort gebildet, Heide, das sind die Leute im Hinterland, die von Gott und dem Evangelium nichts wissen. Das ist im Prinzip eben die Entsprechung zu dem lateinischen Paganus. Der Paganus ist das Wort für Heide im Lateinischen, aber zunächst bedeutet das der Mensch eben auf der Heide, auf dem Land draußen. Das hat übrigens im Französischen das Wort Bayern. gegeben. Die Pagan, das sind die Heiden, das sind die eben die Pagani. Ja, das so nebenbei. Die Strategie ist auch wieder beachtlich in der Synagoge. Das war ein Zwei-Punkte-Programm. Er geht da drei Sabbate in die Synagoge. Er eröffnet Vers 3 und legt dar, dass der Christus, das heißt der Messias, griechisch Christos für Messias, dass der Messias leiden und aus den Toten auferstehen musste. Also in einer ersten Phase machte er Bibelstudium mit den Juden in der Synagoge, um ihnen zu erklären, das Alte Testament lehrt, dass der Messias nicht nur einfach Herrscher sein wird, sondern es gibt viele Stellen, die sprechen davon, dass der Messias leiden, sterben würde und schließlich auferstehen müsste. Zum Beispiel in Daniel 9, da heißt es, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Und in Jesaja 53, da wird der Messias beschrieben, wie er leidet, stellvertretend für die Sünde anderer. Und dann heißt es plötzlich, wenn er seine Seele als Schuldopfer gegeben hat, wird er seine Tage verlängern. Ja, also wenn er als Opfer stirbt und dann seine Tage verlängert, dann wird er wieder leben. Es hat also einfach mal theoretisch dargelegt, das Alte Testament lehrt Tod und Auferstehung des Messias. Und erst in der zweiten Phase, Vers 3b, erklärt er, und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus, der Messias ist. Das war also schon ein weiterer Schritt, dass er nun zeigt, ja schaut mal, vor ein paar Jahren, nicht mal 20 Jahre ist es her, da ist Jesus vor den Toren Jerusalems gekreuzigt worden. Dieser Jesus hat genau diese Prophetie aus Jesaja 53, Daniel 9 und so weiter erfüllt. Er ist der Messias. Und das war also überzeugend, aber es zeigt, Paulus hat also diese Menschen vorbereitet, ist nicht einfach mit der Tür ins Haus gekommen, sondern hat ihnen zuerst mal die Grundlage geschafft, dass sie eben Vertrauen bekommen zu Paulus und zu dieser Schlussfolgerung, Jesus ist der Messias. Und so sehen wir Vers 4, viele kamen zum Glauben, dann auch von den anbetenden Griechen eine große Menge, das waren also Heiden, die damals bereits sich dem Judentum angeschlossen hatten. Die hatten genug von diesen beschränkten, unmoralischen, griechisch-römischen Göttern und lernten über die Synagoge den wahren Gott der Bibel kennen. Und diese waren so vorbereitet, um das Evangelium dann anzunehmen. Ja, und dann kam es eben zu diesem schlimmen Volksauflauf, dieser schrecklichen Christenverfolgung. Vers 5. Paulus muss fliehen. Nun, Paulus weg von diesen jung bekehrten Christen war in tiefer Sorge. Wie geht das jetzt? Werden diese Thessalonicher am Glauben festhalten oder nicht? Oder fallen die jetzt alle ab? Und da lesen wir in 1. Thessalonicher Folgendes. Kapitel 3, Vers 1. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Ja, Paulus war ja in Thessalonik, dann ging er in der Flucht nach Beröa, und dann kamen diese Aufwiegler aus Thessalonik auch nach Beröa, und so musste er wieder weiter fliehen und kam dann nach Athen. Haben wir davon gelesen, nicht? Und jetzt da in Athen, sagt ihr, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten, eures Glaubens halber, auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Mit anderen Worten, Paulus war in Sorge, werden die abfallen? Ich schicke ihnen Timotheus, der kann viel unauffälliger nach Thessalonik zurück. Alle Leute kannten dort Paulus, aber der junge Timotheus, der war so ein bisschen im Hintergrund, der fiel nicht so auf. als Mitarbeiter des Paulus. Und so konnte er zurückkehren nach Thessalonik mit dem Auftrag, diese jungen Gläubigen zu befestigen, dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Ich lese weiter. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst, darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt, indem ihr euch sehr verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, Nacht und Tag über die Maßen flehend, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Also Paulus sagt, Timotheus ist zu euch gekommen und er hat dann, als er zurückgekehrt war, uns diese frohe Botschaft, 3 Vers 6, die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt. Timotheus konnte sagen, Paulus, es ist überhaupt nicht so, dass die irgendwie jetzt da wankend geworden wären oder sogar vom Glauben abgefallen wären. Nein, die sind festgeblieben im Glauben. Und das war für Paulus so eine gewaltige Entlastung. Und aus dieser Freude heraus hat er dann den ersten Thessalonicher geschrieben. Das ist also einer der ersten Briefe von Paulus. Den Galaterbrief hat er noch am Ende der ersten Missionsreise geschrieben. Das war der früheste Paulusbrief. Und jetzt kommt hier ums Jahr 50, so ist das die Chronologie, in der Apostelgeschichte. Paulus ging dann nämlich nach Athen, noch weiter nach Korinth, Apostelgeschichte 18, und von dort aus hat er diesen Brief dann verfasst, ums Jahr 50 nach Christus. Also 18 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, die im Jahr 32 stattgefunden hatte. Nun, der Thessalonicher Brief ist ein Brief der Freude über eine junge Gemeinde, die sich gleich nach der Entstehung bewährt hat in der Christenverfolgung. Und jetzt verstehen wir, warum Paulus sagt, sie sollen wissen, dass sie zu den Auserwählten gehören. Ja, in Kapitel 1, Vers 4 haben wir gelesen, vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Wieso wusste Paulus, dass sie auserwählt waren? Hat er in den Büchern Gottes nachgeschaut? Nein, aber das war eine ganz entscheidende Bestätigung. Diese Menschen haben sich bekehrt, haben sich zu Christus bekannt. Und als nun Verfolgung kam, wo sie wirklich sich sagen konnten, was lohnt es sich, Christ zu sein, es geht uns schlechter als vorher. Und die sind trotzdem festgeblieben. Das ist ein ganz deutlicher Beweis, dass die Bekehrung echt war. In Lukas 8 haben wir das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da erklärte Herr Jesus, dass der Same, das Wort Gottes, fällt auf ganz unterschiedlichen Boden. Da gibt es Menschen, die sind so wie der Weg, der festgetrampelte Weg, auf dem die Vögel die Körner wegpicken. Dann gibt es eben Körner, die fallen auf den Felsen. Da geht das Samenkorn auf, aber ganz schnell verdorrt es, gibt keine Frucht. Andere Samenkörner fallen unter die Dornen, die werden dort erstickt, wenn sie aufgehen wollen. Nur der Same, der auf die gute Erde fällt, der bringt wirklich Frucht. Und nun lesen wir bei dem Felsen, Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Dann von der guten Erde, Vers 15, das in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Herr Jesus zeigt, es gibt also, wenn man evangelisiert, ganz verschiedene Reaktionen und nur das, was gesät wird auf die gute Erde, das sind dann wirklich echt bekehrte und wiedergeborene Menschen. Jetzt lesen wir aber beim Felsen, die nehmen das Wort mit Freuden auf. Und sie glauben, das sind Gläubige, aber sie glauben für eine Zeit. Sie glauben nicht bis zum Schluss. Und fallen also wieder ab. Das sind nicht echt Wiedergeborene, sondern sind nur Gläubige. Das ist ein Unterschied. Man kann gläubig sein und nicht wiedergeboren. Man kann gläubig und wiedergeboren sein. In Matthäus 13, können wir kurz aufschlagen, in der Parallelstelle. Matthäus 13, Vers 20. Der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es alsbald mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, alsbald ärgert er sich. Oder strauchelt, kommt zu Fall. Verfolgung ist ein Test für die, die glauben, aber nicht wiedergeboren sind. Und wenn wir Menschen, die zum Glauben gekommen sind, begegnen, die wirklich durch Nöte hindurchgegangen sind, sagen wir, von der Verwandtschaft abgelehnt wurden, die Nachteile beim Arbeitsplatz durchgemacht haben und trotzdem festbleiben, Bei solchen Leuten können wir ganz deutlich überzeugt sein, da ist offensichtlich echtes neues Leben da. Und darum schreibt Paulus, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Gerade diese Verfolgung hat sie als echte Christen eben erwiesen. Und darum beginnt es ein Brief mit diesem Dank, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Und er spricht über die christliche Tugend, die christlichen Tugenden, Vers 3. Er sagt, wir denken daran an das Werk des Glaubens, die Arbeit oder Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben in 1. Korinther 13, haben wir in diesem hohen Lied der Liebe diese drei christlichen Kennzeichen, Glauben, Liebe, Hoffnung. Aber hier werden diese Ausdrücke auch wieder so in der Dreiheit genannt, aber ergänzt. Nicht nur einfach Glauben, sondern das Werk des Glaubens. Der Glaube hat sich ausgewirkt in der Tat, im Leben. Nicht nur Liebe, sondern Arbeit der Liebe oder Bemühung der Liebe. Und nicht nur Hoffnung, sondern Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, das heißt auf die Wiederkunft Christi. Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung ist nicht einfach so, wir hoffen, es kommt einmal gut. Sondern es geht hier ganz speziell um die Hoffnung, die lebendige Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Dieses Thema, die Wiederkunft Christi, hat Paulus schon in dieser kurzen Zeit, als er in Thessalonich war, er war ja mindestens 2 Wochen in Thessalonich. Er hat ja an 3 Sabbaten hat er sich unterredet. Ja, also das sind mindestens 2 Wochen, können auch 3 Wochen sein. Und es ist auch nicht ganz sicher, ob er dann gleich nachher die Verfolgung kam oder ob doch noch eine gewisse Zeit da war, bis er dann schließlich gehen musste. Jedenfalls wird deutlich, das war ein kurzer Aufenthalt. Aber da hat er diese Jungbekehrten schon dermaßen aufgeklärt über die Zukunft, über die Wiederkunft Christi. In jedem Kapitel in 1. Thessalonicher erwähnt er das Kommen Jesu in der Zukunft. Wir haben gelesen, Kapitel 1, Vers 10, Vers 9, sie haben sich bekehrt von den Götzenbildern zu Gott, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das ist die Wiederkunft Christi. Dann Kapitel 2 sagt er, Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Kapitel 3, da erwähnt er auch die Wiederkunft Christi. Ich habe gelesen bis Vers 10, Vers 11. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind. Um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen, vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Die Ankunft unseres Herrn Jesus, seine Wiederkunft. Und dann Kapitel 4, da wird die Wiederkunft Christi und die Entrückung ganz ausführlich beschrieben in Versen 13 bis 18. Da kommen wir dann später noch ausführlich dazu. Und schließlich Kapitel 5. Auch da endet das Kapitel mit der Wiederkunft Christi, Vers 23. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werdet tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Sehen wir also, wie groß die Bedeutung war des Themas Jesus kommt wieder. Und wenn man denkt, wie in vielen Gemeinden heute dieses Thema kümmerlich behandelt wird, oder man den Eindruck hat, das ist für gewisse ein Steckenpferd, dieses Thema. Nein, das war kein Steckenpferd, sondern das gehört zu dem, was Jungbekehrten sofort von Anfang an ganz klar vermittelt werden muss. Und zwar nicht nur einfach so theoretisch, sondern so, dass ihre Herzen ergriffen sind. Das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus umschreibt also das ganz neue Leben der Thessalonicher so, 1 Vers 9, von den Götzenbildern zu Gott bekehrt. Und jetzt, was sollen sie auf dieser Erde? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dafür sind sie da. Darum sind sie nicht sogleich in den Himmel abgeholt worden. In Gsteig-Wieler, da bei Interlaken, gibt es ein Grab von einem Evangelisten, der vor Jahrzehnten viel mit der Stiftshütte evangelisiert hat. Und dort steht, sauvé pour servir, gerettet um zu dienen. Das ist genau das, genau dieser Gedanke. Von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Und jetzt kommt dazu, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das soll also das ganze gegenwärtige Leben ab der Bekehrung prägen, diese Erwartung, Jesus kommt wieder. Nun, Paulus ist also ganz erfüllt, wenn er schreibt, eben wie die Thessalonicher sind, geprägt durch Glauben, Liebe, Hoffnung. Man kann überzeugt sein, sie sind auserwählt. Und dann sagt ihr, mit welcher Bereitwilligkeit sie das Wort Gottes aufgenommen haben. Verse 5 und 6. Und dann sagt ihr, ihr seid allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden. Und noch mehr, er sagt, von euch aus ist das Wort ausgegangen in die ganze Welt. Da könnte jemand, der bibelkritisch eingestellt ist, könnte sagen, ja, also das ist jetzt schon ein großes Wort. Also jetzt kommt er ja in Schwärmen. Sind die kaum bekehrt und dann sagt er, euer Glaube wird in der ganzen Welt ausgebreitet. Ich kann gar nichts Negatives da über euch, könnte ich berichten. Wie geht das? Nun, das erste ist ja schon erstaunlich. Er sagt, ihr seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Mazedonien war die nördliche Provinz des heutigen Griechenland und Achaia die südliche. Zu Achaia gehört übrigens Korinth. Und Mazedonien, das ist das Gebiet, wo auch Thessalonich war, auch Philippi. Diese beiden Provinzen, Mazedonien und Achaia, bilden das heutige Griechenland. Also kaum sind sie bekehrt und das ist wirklich die Vorbildgemeinde geworden für ganz Griechenland. Das ist schon ein tolles Wort. Und dann weiter eben, ihr Glaube ist ausgebreitet worden in der ganzen Welt. So steht's doch, oder? Den Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, ganz Griechenland, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Wie geht das? Nun, man muss ein bisschen über Thessalonik nachdenken. Ich war mal beim Papstbesuch in Kroatien, war ich mit meinem ältesten Sohn dort, also nicht um den Papst zu sehen, sondern um Traktate zu verteilen. Und dann habe ich ihn noch ganz kurz eingeladen, haben wir noch einen Abstecher gemacht mit dem Zug hinunter nach Griechenland. Dann sind nach Thessalonik gegangen, habe ihn dort zu einer Pizza eingeladen, dann sind wir spazieren gegangen am Meer. Dann habe ich ihm erklärt, siehst du, dort war die Gemeinde von Thessalonik. Und dort ist der Schiffshafen. Der Schiffshafen von Thessalonik war ein wunderbar strategischer Punkt für die Thessalonicher. Das war nämlich einer der größten Schiffshäfen in der alten Welt. Ja, die Thessalonicher haben sich überlegt, wie können wir hier in Thessalonik wirksam evangelisieren? Ja, wir haben zum Beispiel einen der besten Häfen der ganzen Welt. Und da kommen die Leute aus der ganzen Welt. Und da haben die wahrscheinlich mit Schiffsmann-Mission begonnen. Und wenn die Leute sich da bekehren im Hafen von Thessalonik und dann mit ihren Schiffen wieder in die ganze Welt gehen, dann kommt das Evangelium in die ganze Welt hinaus. Ganz einfach. Und dann war Thessalonik auch strategisch, wirtschaftlich, also einen weiteren Grund, gut gelegen. Dort ging eine der wichtigsten Handelsstraßen, die Ost und West miteinander verbanden, hindurch. Ja gut, all diese Wirtschaftsleute, die da kommen, diese Kaufleute, die müssen wir evangelisieren. Und dann bringen sie das Evangelium dorthin, wo sie herkommen. Das wird nicht gesagt, aber es wird einfach gesagt, von euch aus ist das Wort in die ganze Welt ausgebreitet worden. Und das sind die beiden Möglichkeiten, wie man es in Thessalonik machen kann. Also sehr ermutigend. Die Thessalonicher zeigen uns, wenn man zum Glauben kommt, zum lebendigen Glauben, dann wird man eben auch erfinderisch. Und überlegt sich, welche Möglichkeiten bestehen, wie kann ich mit gar nicht mal so viel Aufwand sehr viel erreichen. Und das haben sie also so gemacht. Ja, und dann in Kapitel 2 wird der Apostel Paulus sehr, sehr persönlich. Er beschreibt so ganz seine Art, wie er die Thessalonicher kennengelernt hat und wie er mit ihnen umgegangen ist und wie sie für ihm wirklich ans Herz gewachsen sind. Und da lernen wir sehr vieles. Ich lese sehr viel Praktisches. Ich lese Kapitel 2, Vers 1. Denn ihr selbst wisst, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten, Apostelgeschichte 16, und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, der hat das also erzählt, was er in Apostelgeschichte 16 erlebt hat, hat er in Apostelgeschichte 17 weitererzählt, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter großem Kampf. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern so wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisst. Noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine Amme ihre eigenen Kinder pflegt. Nun sagt Paulus hier, wie er nicht war, als Evangelist. Und wir finden hier sieben negative Punkte, die er vermieden hat. Punkt 1, Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug. Kein Betrug in seiner Evangelisationsarbeit. Denkt man daran, wie Sekten wirken, da spielt der Betrug eine ganz wichtige Rolle. Ein Beispiel, nur so, dass man da weiß, worum es gehen kann. Kommt einer an die Türe und sagt, wir möchten mit Ihnen über den Glauben sprechen. Glauben Sie an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod? Ja, natürlich. Ja, aber das ist falsch. Ja, das steht in der Bibel. Ja, wo steht das in der Bibel? Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau wo, aber irgendwo steht das schon. Ja, aber wenn ich jetzt Ihnen zeigen würde in der Bibel, dass die Bibel lehrt, dass die Seele stirbt, würden Sie das glauben? Ja, nein, das steht ja auch nicht. Ja, aber wenn es jetzt wirklich stehen würde, würden Sie das glauben? Ja, das steht ja nicht. Aber wenn es jetzt schwarz auf weiß stehen würde, würden Sie es glauben, wenn es in der Bibel steht? Ja, natürlich. Hören Sie mal. Hesekiel 18. Vers 4. Am Schluss. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. So, glauben Sie es jetzt? Das steht in der Bibel. Ja, sehen Sie? Und darum, die Gesellschaft der Zeugen Jehovas ist eben die Organisation, die die Wahrheit hat. Und all die Kirchen, die da reden von einem Leben nach dem Tod, das ist alles nicht wahr. Die Seele stirbt mit dem Tod. Erst bei der Auferstehung gibt es dann wieder Leben. Ja, aber was ist der Betrug? Das hebräische Wort Nefesh hat eine ganze Reihe von Bedeutungen. Das kann bedeuten Seele, im Sinn von Seele. Es kann bedeuten einfach Leben. Es kann bedeuten Hauch. Es kann bedeuten Hals. Ja, in Psalm 105 heißt es von Josef, sein Hals kam ins Eisen und seine Füße in den Stock. Also im Gefängnis war in Ägypten. Aber für Hals steht dort Seele, Nefesh. Nefesh kommt von Nafash. Ja, man hört es fast. Nafash. Ja. Das heißt Hauchen. Und darum kann eben Nefesh dann auch den Atemkanal bezeichnen. Und das ist natürlich sehr ausgeprägter Hals, ja. Und dann im übertragenen Sinn kann eben Nefesh überhaupt Leben bedeuten. Ja, man muss mal versuchen, 3 Minuten nicht mehr zu hauchen. Dann sieht man, was passiert. Oder, also man kann vorher noch kurz aufhören. Aber dann wird klar eben, dass der Hauch eben das Symbol ist für das Leben, oder? Und wenn es hier heißt, die Seele, welche sündigt, die soll sterben, so heißt es, das Leben dessen, der sündigt, das soll in den Tod gehen. Also der Mensch muss sterben wegen seiner Sünde. Und so ist das ein Beispiel eben, wie betrügerisch umgegangen wird. Paulus sagt, wir waren eben nicht betrügerisch. Und Punkt 2, nicht aus Unreinheit. Ja, auch das ist etwas, das man eben findet in negativen Beispielen. Ich habe das, ich weiß noch, als Jugendlicher mal erlebt am Zürichsee. Da hat sich eine Dame sich mir angenähert, wollte mich küssen und so. Und gut, ich habe mir dann das schon nicht gefallen lassen. Aber das war eine von den Children of God. Und bei denen geht das noch, ist es noch weitergegangen. Ihre Strategie war, dass sie Menschen zur Hurerei verführen, um sie so für das, wie sie sagten, Evangelium zu gewinnen. Das ist unvorstellbar. Das alles gelaufen, ganz schreckliche Dinge sind da gelaufen, aus Unreinigkeit. Und in diesem Zusammenhang gibt es viele schreckliche Dinge zu erzählen. Dann der dritte Punkt, noch mit List. Also keine Hinterlist hat er angewendet. Nicht irgendwie so, ja, so Lockvögel, ja, einsetzen. Das gehört zur List. Und dann der vierte Punkt. Nicht als Menschengefällige. Nicht um Menschen zu gefallen, Vers 4. Also, sie wollten sich nicht irgendwie den Menschen anpassen, sondern es ging ihnen darum, einfach wirklich so zu sein, dass sie Gott entsprechen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Der fünfte Punkt, Vers 5, denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen. Wie ihr wisst, wie kann das aussehen? Man kann junge Leute, die kann man gewinnen, indem man ihnen zum Beispiel sagt, ihr seid die Generation, die Europa evangelisieren wird. Mit euch wird endlich mal was geschehen. Ihr habt ein Potenzial. Ja, so wird. Das ist einschmeichelnde Rede. Und das fährt ein. Ha, wir sind es, nicht diese Alten da, die einfach nichts gemacht haben in den vergangenen Jahrzehnten. Wir werden Europa evangelisieren. Das ist einschmeichelnde Rede. Hat Paulus bei den Jungbekehrten in Thessalonich nicht angewandt. Und dann Punkt 6. Noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Ja, da haben wir das Problem des Geldes. Dass viele schon ausgenutzt haben, dass Evangelisation und was dann darauf folgt, eine sehr gute Einnahmequelle sein kann. Also wir geben da die Kuverts rum. Jeder kann da etwas einlegen. Man kann auch Kreditkarten einlegen, wenn man will, ja. Oder Schecks unterzeichnen, kein Problem, wird alles angenommen. Und dann könnt ihr noch die Gebetsanliegen draufschreiben, ja, und wir werden dann dafür beten. Und so wird gesammelt. Und dann kann man natürlich 5-Sterne-Hotel übernachten als Evangelist. Paulus sagt, nein, wir haben nichts aus Habsucht gemacht. Und schließlich der siebte Punkt. Noch suchten wir Ehre von Menschen. Weder von euch noch von anderen. Nicht die eigene Ehre suchen. 7 ganz entscheidende Punkte, die Paulus eben in Thessalonich vermieden hat. Aber dann erwähnt er 7 positive Punkte, die er sehr wohl ausgeübt hat. Der erste Punkt ist in Vers 6. Vers 7, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. Amme ist hier im Sinn von der Mutter, die eben die Babys mit Muttermilch ernährt. Schon interessant, Paulus schreibt ja hier zusammen mit Silvanus und Timotheus, seine Begleiter damals. 1, Vers 1. 3 Männer, das waren richtige Männer. Und trotzdem konnten die mit diesen Jungbekehrten so umgehen, wie eine Mutter umgeht mit den Babys, die sie stillt. Also, da verliert man nicht an Männlichkeit, wenn man eben so einfühlend und so eben mit dieser Sanftheit einer Mutter mit Gläubigen, Junggläubigen umgeht. Paulus spricht dann, wir werden das gleich sehen, in Vers 11, wie er auch sich als so aufgeführt hat wie ein Vater. Da heißt es, gleich wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben und so weiter. Also, auch Männer können lernen, eben von Müttern. Und da geht es also nicht irgendwie um eine Vermischung des Weiblichen und des Männlichen, ja. Aber eben, das war seine Art. Er hat die wirklich wie Säuglinge gepflegt, dass die richtige Nahrung bekamen. Ja, und war das Muttermilch, das Thema die Wiederkunft Christi? Natürlich war das Muttermilch. Das gehört zu den zur ersten Nahrung, die Gläubige bekommen müssen. Das ist nicht Steckenpferd für solche, die schon 20 Jahre gläubig sind. Gut, das war der erste Punkt. Wie eine nährende Mutter hat er sie gepflegt. Dann der zweite Punkt, Vers 8. Gut, das war der erste Punkt. wie eine nährende Mutter. Sie hatte sie gepflegt. Dann der zweite Punkt, Vers 8. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes zu verkündigen. Er hat also das Evangelium verkündet. Das reine Wort Gottes, die frohe Botschaft. Nicht einfach das Evangelium, sondern das Evangelium Gottes. Wirklich die göttliche Lehre des Evangeliums hat er ihn gebracht. Dritter Punkt. Gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Also er hat auch persönlich von sich weitergegeben und hat so eine wirklich menschliche Beziehung zwischen Gläubigen aufgebaut. Vierter Punkt. Am Schluss sagt er, weil ihr uns lieb geworden wart. Also da, Paulus war nicht einfach so der kalte Lehrer, sondern er hat die wirklich geliebt, diese jung bekehrten Thessalonicher. Und dann der fünfte Punkt in Vers 9. Denn ihr gedenkt, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemandem von euch beschwerlich zu fallen. Also er hat den Thessalonicher gleich zeigen wollen, übrigens braucht man, auch wenn man Evangelist ist, nicht auf der fahlen Haut zu setzen. Er hätte ja eigentlich nicht noch seinen Unterhalt verdienen müssen, aber an gewissen Orten hat er das extra gemacht, auch später in Korinth. Und gerade in Korinth war das sehr, sehr wichtig, weil die Korinther haben ihnen später einen Vorwurf gemacht, Paulus, deine Arbeit ist aus Geldliebe geschehen. Ich kann sagen, bitte, es tut mir leid, wenn ich euch ein Unrecht getan habe. Aber wenn ich euch ein Unrecht getan habe, war das, dass ich von euch nie Geld angenommen habe. Also wie wollt ihr sowas erzählen? Und so hat er an gewissen Orten nicht auf Unterstützung gebaut, sondern hat, um ein Beispiel zu geben, eben selber gearbeitet. Nacht und Tag arbeitend, um niemandem von euch beschwerlich zu fallen. Und dann kommt der sechste Punkt, Vers 10. Ihr seid Zeugen und Gott, wie göttlich und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Göttlich oder heilig, rein, kann man übersetzen. Gerecht, untadelig. Und der siebte Punkt in Vers 11, das habe ich schon gelesen, gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet, würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Königreich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Ja, also sieben eindrückliche Beispiele von gottwürdigem Handeln. Dann spricht Paulus über Verfolgung durch die Juden, weil sie das in Thessalonich eben gerade so schlimm erlebt hatten. Ich lese ab Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Also ganz entscheidend für wahre Gläubige, die nehmen das Wort der Apostel im Neuen Testament nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort auf. Wenn jemand sagt, ja, das ist von Paulus, das ist, und das hat nicht Autorität, so wie andere Stellen, dann nimmt er das Wort nicht auf als Gotteswort. Und dann muss er richtig schwül werden. Das ist der Anfang vom Ende. Wahre Gläubige nehmen das Wort der Apostel, das wir im Neuen Testament haben, und schriftlich überliefert, nicht als Menschenwort auf, sondern als das, was es wirklich ist. Gottes Wort. Vers 14. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie errettet werden, damit sie ihre Sünden allezeit voll machen. Aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Hier zählt Paulus 7 Punkte auf, in Bezug auf die Juden, die sich gegen das Evangelium gesträubt haben und sogar ein Hindernis wurden für die Evangeliumsverkündigung, so wie das in Thessalonich eben der Fall war. Also, ab Vers 15 bis 16 sind das, wenn man das schön in einer Liste zusammenstellt, sind das genau 7 Punkte. Also eindrücklich, diese 7er Listen. 7 negative Punkte, wie man nicht evangelisieren darf, 7 positive Punkte, wie man evangelisieren soll, und 7 Punkte, wie von solchen, die das Evangelium hindern wollen. Es gibt also einen inneren Zusammenhang zwischen diesen 7er Gruppen. Ja, und dann lese ich noch den Schluss von Kapitel 2, bevor wir dann bald zur Pause kommen. Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes, nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Also Paulus sagt, dass er den Wunsch hatte, schon zuvor zu ihnen zu kommen, aber das war eben durch Satans Wirken nicht möglich. Und in dieser ganzen Verfolgung stand Satan. Aber natürlich ist es ein Trost für uns zu wissen, dass Satan nur in diesem Maß wirken kann, wie Gott das zulässt. Das sehen wir so schön in Hiob 1 und 2. Als Satan vor dem Thron Gottes gefragt wird, wie er sich gegenüber Hiob verhalten hat, sagt er, ja, du hast ja alles eingezäunt, was er hat. Satan konnte den Besitz Hiobs nicht antasten, weil er geschützt war von Gott. Wie durch einen Zaun. Und dann lässt Gott das zu und sagt, du darfst seinen Besitz antasten, aber ihn darfst du nicht antasten. Und dann verliert Hiob seinen ganzen Besitz. Durch einen Schlag nach dem anderen. Also Gott lässt Satan wirken, aber er kann nur in diesem Maß wirken, wie Gott das zulässt. Und wie es letztlich dann doch Gottes Zielen und Ratschluss dienen muss. Und so sagt also Paulus, wir wollten zu euch kommen, aber der Satan hat uns verhindert. Und gerade dadurch sind die Thessalonicher Briefe entstanden, die für uns so gewinnbringend sind. Ja, also die Pause fängt eigentlich erst in einer halben Stunde an. Wir können noch weiterfahren. Kapitel 3 haben wir eigentlich schon durchgesprochen. Wir kommen schon zu Kapitel 4. Noch einen Punkt möchte ich nachtragen. Wir haben gelesen in Kapitel 2, Vers 16, im Blick auf die Juden, die dem Evangelium widerstehen. Ganz am Schluss, Punkt 6, damit sie ihre Sünden allezeit vollmachen. Punkt 7, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Was ist das? Der Zorn ist völlig über sie gekommen. Das ist prophetische Vergangenheitsform. Oft im Alten Testament werden zukünftige Dinge als vollendet beschrieben, um die Sicherheit der Erfüllung zu betonen. Das ist in der hebräischen Grammatik umschrieben als das prophetische Perfekt. Und da im griechischen Text verwendet Paulus, bildet er dieses prophetische Perfekt nach und sagt, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Das heißt, das Gericht Gottes wird über die Juden mit ganzer Gewissheit kommen. Ich habe gesagt, der Thessalonicher Brief wurde von Korinth ausgeschrieben im Jahr 50 und dann vergingen noch 20 Jahre. Und da kam die römische Armee und legte Jerusalem in einem grausamen, blutigen Krieg von 140 Tagen in Sack und Asche. Und der zweite Tempel wurde vernichtet. Nach Josephus Flavius, einem Augenzeugen, kamen dabei mehr als 1 Million Juden ums Leben. Die Römer haben 1/3 ihrer ganzen Armeen, ihrer Legionskontingente, nach Israel verlegt, weil sie so Mühe hatten, den Aufstand der Juden niederzuschlagen. Und mit dieser Ausrüstung schließlich konnten sie das ganze Land zusammenschlagen. Und dann ist der Judenstaat untergegangen und das jüdische Volk wurde 2000 Jahre lang in alle Welt zerstreut. Wörtlich in alle 5 Kontinente. Also ganz feierlich, wenn man denkt, 20 Jahre vorher schreibt Paulus, der das erlebt hat in Thessalonich, wie da das Evangelium gehindert wurde, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 4. Übrigens nun, Brüder, wir bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt. Also eigentlich war ja Paulus sehr zufrieden mit den Thessalonichern. Und jetzt sagt er aber nicht so, jetzt könnt ihr euch ausruhen, sondern er sagt, ihr sollt eigentlich noch mehr zunehmen. Noch mehr wachsen. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse. Nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Also Paulus kommt nun ganz speziell auf das Thema Heiligkeit zu sprechen. Und zwar gibt es im Griechischen verschiedene Wörter für Heiligkeit. Hier haben wir das Wort Hagiasmos. Und das heißt nicht einfach Heiligkeit, so als abstrakter Begriff, sondern geheiligt sein. Also praktische Heiligkeit. Und das bringt er hier in Verbindung speziell mit dem Thema Sexualität. Reinheit auf dem Gebiet des Sexuellen. Und er sagt, das ist Gottes Wille. Das sind ganz klar Gebote von Gott, die wir euch gegeben haben. Dies ist Gottes Wille, euer Geheiligtsein, dass ihr euch vor der Hurerei enthaltet. Das Wort Hurerei auf Griechisch heißt Pornaia. Davon kommt übrigens das Wort Pornografie. Graphie heißt Schrift. Pornografie, das sind Hurenschriften. Aber Pornaia bedeutet im Neuen Testament nicht nur Prostitution, sondern, so kann man es definieren, Pornaia bedeutet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also vor der Ehe, neben der Ehe, nach der Ehe. Ist ja auch sehr aktuell heute, nicht? Rentner, die zusammenleben wollen, um Steuern zu sparen. Also weder vor, neben, noch nach. Und das kann man übrigens sehr klar auch beweisen, biblisch. Ich gebe nur die Stelle an, so als Hinweis, weil man doch manchmal das beweisen muss. 5. Mose 22, da geht es um eine Frau, die in Frage gestellt wird, ob sie wirklich als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Und dann wird erklärt, wenn nun das wirklich wahr sein sollte, eine Frau ist nicht als Jungfrau in die Ehe eingegangen, dann musste sie sterben und es wird gesagt, sie hätte Hurerei betrieben. 5. Mose 22, Vers 21. Also da geht es einfach um die Frage, als Jungfrau in die Ehe oder nicht. Wer nicht als Jungfrau in die Ehe eingeht, hat Hurerei begangen. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, das war die Bibel, die Apostel brauchten und auch oft zitierten im Neuen Testament, das griechisch ist, dort In dieser Übersetzung ist das Wort Porneo für Huren benutzt. Und nun, dieses Wort und auch das Hauptwort Porneia haben wir so viele Mal im Neuen Testament. Und darum muss man betonen, das bedeutet jeglichen Verkehr außerhalb der Ehe. Und das erwartet Gott von den Christen. Und auch von den jungen Christen. Das ist Gottes Maßstab. Und in der heutigen Zeit wird dieser Maßstab aufgeweicht, wenn nicht gar sogar gebrochen. In vielen Gemeinden. Aber kann man es klarer sagen, als wie es hier steht? Denn dies ist Gottes Wille. Euer geheiligt sein. Und er sagt, wenn man anders handelt, das ist die Handlungsweise der Heiden. Vers 5. Nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Heiden oder die Nationen, die Gott nicht kennen. Und dann geht es besonders um das Problem des Ehebruchs. Vers 6. Dass er seinen Bruder nicht übersehe. Wörtlich übertrete. Das heißt, seines Bruders Rechte übertrete. Noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir auch, euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Also, wenn ein Gläubiger verheiratet ist, dann gehört die Frau nur ihm. Natürlich auch umgekehrt. Eine Frau, die verheiratet ist, ihr Mann gehört nur ihr. Und Paulus warnt also, wenn da in der Gemeinde dieses Recht übertritt, sodass es zu einem Ehebruch kommt, dann sagt er nur noch, der Herr ist Rächer über dieses alles. Und leider muss man sagen, dass das eben auch ein Thema ist, das Realität ist in der heutigen Zeit. Also ganz aktuell. Und bedenken wir, die Thessalonicher lebten in Griechenland. Und Griechenland war damals wirklich ein Sündenpfuhl, was die Unmoral anbetraf. Dort war Homosexualität das war normal. Und noch mehr, die waren moderner als die Leute heute. Denn Pädophilie war auch normal. Selbst der Philosoph Plato war ein Pädophiler. Plato war nicht gut. Sehr schlecht. Nun, so weit ist unsere Gesellschaft nicht, aber das war damals schon gesellschaftsfähig. Das kommt bei uns noch. Ja? Ich meine, in der Diskussion merkt man das, wenn jemand Homosexualität verteidigt. Und man sagt, ja gut, aber der nächste Schritt wird sein Pädophilie. Na, das ist ein Unrecht. Ja, warten Sie noch ein paar Jahre und dann sprechen wir wieder. Ja? 1933 war in der Schweiz Homosexualität noch unter dem Strafrecht. Kann man in den Knast, wenn man das praktiziert hat. Und heute kann man in den Knast, wenn man das bestreitet, dass man das praktizieren soll. Ja, fast so weit sind wir. Oder, das muss man nur öffentlich genug sagen. Das andere kommt noch. Aber sehen wir, in welcher Umwelt die Thessalonicher lebten. Und trotzdem kann Paulus diesen Maßstab ansetzen, dies ist Gottes Wille, euer geheiligt sein. Er sagt also nicht, ja gut, das ist ja verständlich, wenn in einer solchen Gesellschaft man da ein bisschen halt locker ist und das halt nicht alle so ganz schaffen, rein in die Ehe zu kommen. Überhaupt nicht. Das ist der göttliche Maßstab und das müssen wir verkündigen. Und wenn man es nicht verkündigt, dann wird es auch nicht praktiziert. Ja, gehen wir weiter. Wichtig noch Vers 8. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist ist eben nicht einfach der Geist, sondern der Heilige Geist. Und wie können wir erkennen, dass der Heilige Geist wirkt? Der Heilige Geist hilft uns, ein geheiligtes Leben zu führen. Er hilft uns, die Sünde zu hassen. Und wenn wir in diesen Sünden gefallen sind, dass wir wirklich echt umkehren und auch echt die Vergebung im Glauben in Anspruch nehmen und uns von diesem Weg abwenden. Ja, dazu hilft uns der Heilige Geist, eben geheiligt zu leben. Und es ist traurig, wie man sieht, in welcher Zeit hat man so viel über den Heiligen Geist gesprochen wie gerade heute. So aufs Ganze gesehen. Und in welcher Zeit hat man so viel Unheiligkeit unter den Erlösten? Das ist doch eine krasse Angelegenheit. Aber da sieht man das Wirken des Heiligen Geistes, da wo er Menschen wirklich helfen kann, diesen Weg der Heiligkeit nach Gottes Willen zu gehen. Ich lese weiter, Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind, also im ganz Nordgriechenland. Das zeigt uns übrigens auch, wie die Thessalonicher, die waren nicht nur auf ihren Ort ausgerichtet. Ja, toll, wenn wir am Ort die Christen lieben, ja, sondern die haben die Christen auch in ihrer ganzen Umgebung geliebt. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen. Wir haben im Epheserbrief wiederholt immer wieder diesen Ausdruck Liebe zu allen Heiligen. Wenn wir nur die Heiligen am Ort oder in der eigenen Gemeinde lieben, dann sind wir sektierisch, ja, auf eine Gruppe beschränkt. Aber Gott will, wie die Thessalonicher es auch praktiziert haben, dass wir alle Heiligen lieben. Also, denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, stille zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürfet. Da bahnt sich schon ein Problem an. Irgendwie hatten gewisse Probleme mit dem Arbeiten. Ja, waren das nicht mehr so ganz wichtig. Ich meine, die konnten das ja auch sich sagen, ja, Jesus Christus kommt ja wieder. Ich meine, jetzt müssen wir doch ein bisschen anders, die Sachen ein bisschen anders sehen. Es wird nicht gesagt, dass sie so argumentiert haben. Aber interessant ist, da gab es offensichtlich ein Problem. Man muss einfach sagen, ich möchte, dass ihr ein ordentliches Leben führt und eure Arbeit regelmäßig und getreulich nachgeht. Und sehen wir jetzt, warum Paulus eben dort gearbeitet hat, selber, noch zusätzlich. Also er hat Überstunden gemacht, um gerade ihnen zu zeigen, das ist ganz wichtig. So wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürfet. Die, welche draußen sind, das ist ein biblischer Ausdruck, der auch anderswo wieder vorkommt, das bezeichnet die Heiden. Die Ungläubigen, die Verlorenen, die drinnen sind, das sind die Erlösten, die Heiligen, die Auserwählten. Der Ausdruck kommt natürlich vom Tempel her. Denn der eigentlich heilige Bereich des Tempels durfte nur durch das Volk Gottes betreten werden. Die Heiden konnten bis in den Vorhof der Heiden kommen. Aber der eigentliche Bereich des Tempels war eben, der innere Bereich war nur für das Volk Gottes. Und so gehören wir heute zu Gottes heiligen Bereich. Die Erlösten sind die, die drinnen sind, und die Verlorenen sind die, die draußen sind. Aber gegenüber denen, die draußen sind, sollen wir ehrbarlich wandeln, dass sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Und nun kommt Vers 13, die Entrückung. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid. Auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Offensichtlich in dieser kurzen Zeit hat es bereits Tote gegeben in Thessalonich. Er nennt sie aber nicht Tote, sondern er nennt die Gläubigen, die sterben, nennt er Entschlafene. Warum? Weil für Gott die Auferweckung der Toten so einfach ist, wie für uns einen Schlafenden zu wecken. Ja, Christus hat durch seinen Tod am Kreuz den Tod besiegt. Und für Gott ist es kein Problem, die Erlösten aufzuerwecken. Und darum werden sie genannt Entschlafene. Nie werden Ungläubige Entschlafene genannt. Ungläubige, die gestorben sind. Also er sagt, jetzt das, was die Entschlafenen betrifft, da müsst ihr nicht in Panik kommen. Die hatten wirklich gedacht, ja, was ist da mit denen, wenn Jesus Christus wiederkommt? Haben die dann nicht Anteil oder was ist mit denen? Also wir wollen nicht, dass ihr da in Unkenntnis seid, was die betrifft. Sie sollen eben nicht so traurig werden wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung auch angesichts des offenen Grabes. Und das ist mir immer so wichtig, wenn ich Abdankungen halte, wenn man da so wirklich betonen kann, so schrecklich die Trennung ist, so schmerzhaft, aufreibend Aber wir haben diese Hoffnung eben auf die Auferstehung aus den Toten. Das gibt Mut und Kraft. Und ich frage mich manchmal, wie ertragen das Nichtchristen, wenn ihnen ihre Liebsten entrissen werden durch den Tod und manchmal eben wirklich aus dem Leben herausgerissen werden, die keine Hoffnung haben. Wie kann man das ertragen, wenn es schon als Gläubiger so schwierig ist, ja, am offenen Grab das zu ertragen, aber die keine Hoffnung haben. Also der Apostel macht ihnen Mut angesichts der Tatsache, dass Gläubige immer noch sterben müssen, obwohl Christus am Kreuz schon den Tod besiegt hat. Übrigens, hier sieht man, der Tod ist zwar besiegt, aber das wird erst zur Auswirkung kommen für die Erlösten, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Erlösten auferwecken wird. Darum sind die Gläubigen durch alle Generationen, vom ersten Jahrhundert bis heute, sind sie gestorben. Und der Tod ist ja die Folge der Sünde. Also wenn jemand uns sagt, eigentlich sollten Christen gar nicht krank sein, denn Krankheit ist eine Folge des Sündenfalles und Christus hat die Krankheiten besiegt am Kreuz. Ja, woher? Dann dürfte man auch nicht mehr sterben. Aber die gleichen, die nicht krank werden dürfen, die dürfen sterben. Warum hindert man die nicht am Sterben? Der sagt ja nicht so toll, ja, also ich kann nicht krank sein. Wenn ich auf Christus schaue und auf das Kreuz, dann kann ich nicht krank sein. Wurde angesprochen, ja. Und wie ist es dann, wann willst du sterben? Wenn ich 120 bin und zwar in voller Kraft, hat ein falscher Apostel erzählt. Ja, warum stirbt er dann mit 120? Der dürfte überhaupt nie sterben. Die Logik geht überhaupt nicht auf. Aber wir haben eben in Römer 8 die Erklärung, dass die Erlösung des Leibes, des Körpers, dass die noch zukünftig ist. Und erst bei der Wiederkunft Christi kommt. Darum werden Christen noch krank und darum sterben sie auch. Aber wir haben eine Hoffnung. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Paulus hat erzählt, dass Christus wiederkommen wird. Und alle Gläubigen werden ihn begleiten. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Um euer Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen, vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus, mit allen seinen Heiligen. Ich habe in der Bibel ganz speziell das Wort mit angestrichen. Der Herr Jesus mit allen seinen Heiligen. Und nun sagt er also hier, Vers 14, es ist für uns ganz klar, das ist unser Glaube, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und die Gläubigen, die jetzt schon gestorben sind, die wird Gott auch einmal kommen lassen mit Jesus Christus. Also hier in Vers 14 geht es nicht um die Entrückung, hier geht es um das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit, um einmal auf dieser Erde sein Weltreich aufzurichten. Es geht hier um dieses Kommen aus Zacharja 14, wo der Herr Jesus kommen wird auf dem Ölberg und es heißt dort, mit allen Heiligen. Und jetzt kommt Vers 15 bis 18, kommt die Entrückung. Die alte Elberfelder hat diese Verse in eine runde Klammer gesetzt. Nicht, weil es im Urtext die runde Klammern gäbe. Aber, um deutlich zu machen, gedanklich sind die Verse 15 bis 18 nun einen Einschub, der erklärt, wie geht das eigentlich, dass die Gläubigen, die entschlafen sind, die gestorben sind, auch einmal mit Christus kommen können. Als Auferstandene mit ihm kommen können. Das wird hier erklärt. Und dann Kapitel 5, Vers 1, schließt dann direkt wieder an Vers 14 an. Das heißt, Kapitel 5, Vers 1 spricht wieder über die Zeit, wenn Jesus Christus als König der Welt mit allen Heiligen kommen wird. Es ist also ganz wichtig, dass man den Verlauf der Gedanken gut erfasst, sonst kommt man hier einfach nicht durch. Man hat ewig ein Durcheinander. Also wie kann das sein, dass die Entschlafenen mit Jesus kommen? Erklärung, Vers 15. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Warum nicht? Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also, Jesus Christus wird wiederkommen. Es wird da posaunen. Und dann werden diese Entschlafenen, die er hier nennt, Tote in Christus, die wird er auferwecken. Die werden zuerst mal auferstehen. Die haben da so einen Vorrang. Ich habe in meiner Bibel zuerst speziell angestrichen. Die Entschlafenen haben einen Vorrang. Die werden zuerst auferstehen. Übrigens, hier werden also die Gestorbenen werden genannt Tote in Christus. In Vers 14 werden sie genannt die durch Jesus Entschlafenen. Ein ganz schöner Ausdruck. Stell mir manchmal vor, so wie das sein muss beim Sterben. Oder man liegt vielleicht im Bett und vielleicht merkt man, jetzt kommt's, oder? Aber irgendwie, wie wird das sein? Was empfindet man in dem Moment, wo es genau rübergeht, ja? Ja, da kann man ja nicht mehr fragen. Wie war das? Also da irgendwie, was hast du gespürt in dem Moment? War das irgendwie unangenehm? War das ein Schreck? Oder wie war das? Ja, ist dann zu spät. Aber hier steht es, die durch Jesus Entschlafenen. Das heißt, die der Jesus Christus, der Sohn Gottes, in den Tod hineinleitet. Das ist sehr Tröstliches. Der Herr wird uns diesen Übergang schaffen, vom Leben in den Tod. Und darum die Toten in Christus, von ihm umgeben. Das ist sehr tröstlich, dass man in diesem Moment eben nicht mit Panik, überhaupt nicht mit Panik entgegenschauen muss. Die Toten in Christus, und die werden dann zuerst auferstehen. Vers 17, danach, in meiner Bibel habe ich auch angestrichen, danach. Ja, um die genaue Abfolge gut zu verstehen. Danach werden wir, die Lebenden, ich war Paulus, identifiziert sich quasi mit denen, die dann noch leben, weil er damals am Leben war. Diesen Sprachgebrauch haben wir auch im Alten Testament. Zum Beispiel sagt Mose in seiner Abschiedsrede, 5. Mose 28, den Israeliten, die gerade im Begriff standen, dann unter Josua ins Land zu gehen, da sagt er, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ja, das hat mit den Israeliten zur Zeit von Mose nie geschehen. Das geschah erst mit den Israeliten ab dem Jahr 70 nach Christus. Ja, aber Gott sieht das Volk Israel als eine Einheit, auch durch die Generationen hindurch. Und darum kann Mose den Israeliten damals sagen, der Herr wird dich zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und dann später in Kapitel 30 sagt er, und der Herr wird euch sammeln, wird euch zurückführen. Aber das waren wieder andere, die heute zurückgekommen sind. Aber Gott sieht das Volk Israel als eine Einheit. Und so macht sich Paulus quasi eins, als einer, der damals lebte, nicht zu den Entschlafenen gehörte. Wir, die wir leben, die wir übrig bleiben. Also, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also, zuerst kommen die aus den Gräbern. Ihre Körper werden auferweckt. Das zeigt uns, wie wichtig der Körper ist für Gott. Also diese Materie, die ins Grab geht, diese Materie wird Gott wieder brauchen, um den Auferstehungskörper zu schaffen. Übrigens heißt es nie von der Seele, dass sie auferstehen wird. Die Seele wird nicht auferstehen, der Körper. Das ist der Teil des Menschen, der liegt wie ein Schlafender. Die Seele schläft nie, sondern der Herr Jesus sagt dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 21, ich habe Lust abzuscheiden. Er sagt dort auch, Christus ist mein Leben. Und dann sagt er, es ist weit besser, bei Christus zu sein. Also, sterben bedeutet für den Christen, bei Christus zu sein. Aber es geht um die Seele. Und bei der Auferstehung wird also die Seele mit dem Körper wieder vereinigt. Das ist so etwas anderes als Reinkarnation. Die Reinkarnation ist die tiefste Verachtung des Körpers. Ja, man hat doch oft gesagt, die Christen seien so körperverachtend. Das ist überhaupt nicht wahr, wenn man sich nach der Bibel ausrichtet. Der Körper ist so wichtig, dass Gott den Körper wieder auferwecken wird. Und für die Reinkarnationsleute ist der so unwichtig, die schlüpfen dann in irgendeinen anderen Körper. Ja? Der Körper ist gar nicht wichtig. Die Seele schlüpft da in irgendeinen anderen Körper und dann spät wieder einen anderen Körper und so weiter. Es ist ja ein bisschen ein Unterschied zwischen der Reinkarnationslehre in Indien und hier in Europa. In Indien glaubt man, dass man im nächsten Leben zum Beispiel eine Ratte, Rattenkörper schlüpfen kann, ja? Und darum bringt man die Ratten nicht um, obwohl es dreimal so viel hat wie Menschen. Ja, etwa 3 Milliarden Ratten. Und die haben also in der Vergangenheit zum Beispiel schon einen Drittel der Reisernte aufgefressen. Ja, nur weil der Onkel eine Ratte sein könnte. Oder die Tante. Aber der Körper ist dort gar nicht wichtig. Und übrigens, die Seele ist auch nicht wichtig. Denn das Ziel im Hinduismus, in der Reinkarnation, ist ja letztlich das Nirvana. Und was heißt Nirvana? Ausgeblasen. Ein Partizip, ausgeblasen, ausgelöscht. Wird ausgelöscht, nicht ausgeblasen, ausgelöscht. Das ist das Nirvana. Also da wird die Persönlichkeit wird in das Unpersönliche aufgehen. Das ist totaler Nihilismus. Das ist die Zerstörung der Person. Also nichts ist wichtig, weder der Körper noch die Seele. Sondern man sucht letztlich das Nichts. Ja, und so anders ist das im Evangelium. Die Seele ist bei Christus, aber dann wird der Körper wieder auferweckt, zu einem unsterblichen Körper. Und dann werden diejenigen, die leben und die auferweckt worden sind, dann miteinander in die Wolken entrückt werden. Hapazo heißt wegreißen, darum spricht man im Englischen von Rapture als Entrückung. Wegreißen in Wolken dem Herrn entgegen. Also Jesus Christus kommt nicht auf die Erde, er kommt nur in den Luftbereich. Und die Erlösten werden ihm entgegengerückt werden. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also liebe Thessalonicher, sprecht immer wieder miteinander über dieses Ereignis der Entrückung. Und jetzt wissen Sie, wie das geht, dass die Entschlafenen mit Christus kommen können am Tag des Herrn, am Tag des Gerichts. Und darum geht es dann in Kapitel 5 nach der Pause, in 30 Minuten. Wir kommen nun zu Kapitel 5. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Wie bereits erklärt, Kapitel 5, Vers 1, schließt gedanklich an Kapitel 4, Vers 14 an. Es geht um das Kommen Jesu mit ihm. Die Verse 15 bis 18 haben erklärt, wie das möglich ist durch die Entrückung, die eben noch Jahre vor, mindestens 7 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus mit allen Erlösten stattfinden wird. Nun, Kapitel 5, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, da geht es nun speziell um den Tag des Herrn. Vers 2. Was ist der Tag des Herrn? Herr, Kyrios hier ohne Artikel, also Tag Herrn, das steht nicht im Grundtext. Herr ohne Artikel ist hier und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament ein Ersatz für Jahwe. Also der Tag Jahwe ist der Tag des Herrn. Den finden wir so oft im Alten Testament, zum Beispiel Zephania 1, eine ganz besonders exemplarische Stelle. Das ist der Tag des Gerichts. Zephania 1, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn, der Tag Jahwes. Er ist nahe und eilt sehr, horch der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag. Ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis. Ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, und sie werden einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub, und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er machen mit allen Bewohnern der Erde oder des Landes. Also, es wird uns deutlich, der Tag des Herrn, das ist nicht die Entrückung, sondern das ist der Tag, wenn Jesus Christus als der Richter der Welt kommen wird. Und er wird dann seine Herrschaft aufrichten. Darum ist es der Tag des Herrn. Dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Von der Entrückung wird nie gesagt, dass sie kommt wie ein Dieb in der Nacht. Denn die Entrückung ist ein Ereignis, auf das sich die Gläubigen freuen. Oder freuen sollten. Aber der Tag des Herrn wird ein Tag sein, der wird eine Zeit sein, die man als die böse Überraschung dieser Welt bezeichnen kann. Nicht wahr? Mein kleinster Junge, der hat oft am Abend Angst vor irgendwelchen Leuten, die kommen nachts. Also er wünscht sich nicht solchen Besuch. Und das Dumme ist, man weiß ja auch gar nie, wann die kommen. Und so ist es eben auch mit dem Wiederkommen des Herrn als Richter. Niemand weiß, wann dieser Tag kommt. Niemand weiß Zeit und Stunde. Und es wird eine sehr unerfreuliche Angelegenheit sein für diese Welt. Darum wird es verglichen mit dem Kommen eines Diebes. Und nun erklärt der Apostel Paulus ein wichtiges Zeichen, wie man merken kann, dass dieser Tag bald kommt. Wenn sie sagen, im griechischen Text ist das ein Durativ, hotanga legosin, ein Durativ, Präsens, Durativ, das bedeutet, wenn sie immer wieder sagen, wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Es heißt nicht, dass es einmal eine antichristliche Friedenszeit gibt. Davon wird zwar immer wieder erzählt, aber es gibt keine Stelle, die sagt, dass der Antichrist Frieden und Sicherheit bringen wird für eine gewisse Zeit. Aber man leitet es ab von solchen Stellen. Aber hier steht nur, sie sagen Friede und Sicherheit. Und das Eigentümliche ist, in der Bibel ist ja die Endzeit, die Zeit, in der die Juden zurückkehren werden aus aller Welt ins Land der Väter. Das kann man an vielen Stellen im Alten Testament festmachen. Zum Beispiel Hesekiel 38,8. Nun, die Juden haben begonnen, ab 1882 zurückzukehren, bis heute. 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. 1948 wurde der Staat gegründet. In dieser Zeit fielen die 2 Weltkriege. Am Ende des Ersten Weltkrieges hat man viele Verträge geschlossen und da kommen diese Ausdrücke vor für Friede und Sicherheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wieder viele Verträge geschlossen und immer diese Ausdrücke Friede und Sicherheit. Und dann kamen in Israel diese 3 Existenzkriege, Unabhängigkeitskrieg 1948-1949, dann der Sechstagekrieg 1967, der Yom Kippur-Krieg 1973 und dann, als diese Kriege nichts nützten, begann man mit Intifada, mit Volksaufstand. Und da hat es bereits 2 Intifadas gegeben und am Ende der ersten Intifada kam es dann zu diesen Friedensverträgen. Und immer wieder spricht die ganze Welt über Friede und Sicherheit oder Friede in Sicherheit. Ja, das war dann die Parole von Netanyahu. Aber immer wenn ich diese Wörter höre und man hört sie so oft, wird es mir echt schwül. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ist ja auch so, man weiß ja nicht, wann die Geburt kommt. Aber man hat Vorzeichen. Ja, man kann dann ziemlich genau wissen, wann man in das Spital gehen muss.